Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, eure News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Geidel, Opa.
Hi Niklas, welcome back from the Ferien.
Vielen Dank. Zurück aus dem Urlaub, dann ist man mal 2 Wochen weg und schon überschlagen sich die Ereignisse wahrscheinlich.
Ne? Da kannst du mal sehen, wenn man das nicht mehr im Griff hat. Ne?
Ja, also schlechter Saisonzeitpunkt, um Urlaub zu machen, ganz offensichtlich. Aber Kollege Matthias Herrmann hat mich hier ja würdig vertreten, habe das mir gerne angehört, trotz Niederlage gegen Magdeburg und natürlich... Dann nach dem Gütersloh-Spiel, sehr interessant, und bin, glaube ich, gerade rechtzeitig zurück, um über einen historischen Freitagabend auf Schalke zu sprechen.
Ja, von A bis Z mega.
Also, nun war ich natürlich nicht dabei im Urlaub, aber alles, was man so aus der Ferne gesehen hat, also da stecken ja so viele Geschichten drin in diesem Spiel, an diesem Abend. Ne?
In der Tat.
Ich glaube, es war wenn ich es jetzt richtig weiß und ich nicht irgendwas komplett übersehen habe, die größte Kulisse, vor der Holstein gespielt hat in seiner Geschichte. Ausnahme, glaube ich, ist so ein... ich weiß nicht, was das war, Relegationsspiel im Vorwege der deutschen Meisterschaft oder irgendwie so ähnlich, aber 60.000, ansonsten haben wir schon öfter HSV und Köln und Düsseldorf große Stadien gehabt, aber nie die 60.000.
Stuttgart war, glaube ich,
könnte sein.
60 waren da, glaube ich, auch nicht.
Ich glaube, damals bei den Löwen waren es auch so Ende 50.000 in der Allianz Arena in der Relegation. Genau. Also auf jeden Fall sind wir da in sehr hohen Sphären unterwegs. Ja. Und dann geht es ja schon los, wenn 60.000 oder 60.000 minus 2,5 Kieler Fans das Steigerlied singen zum Auftakt. Ne?
Ja, eigentlich geht das schon los. Ich war ja diesmal das erste Mal seit Menschengedenken, muss ich auch ehrlichkeitshalber zugeben, nicht auf der Pressetribüne, sondern habe mir einen Sitzplatz im Gästeblock gesichert im Vorfeld. Das Spiel wollte ich aus nachvollziehbaren Gründen dann noch mal ganz gerne aus der Perspektive beobachten. Und wenn man dann mit S-Bahn, Regio-Zügen oder so, ich hatte in Essen genächtigt, zur Felddienstarena fährt, dann stellt man schon bei der Anfahrt fest, dass man in einem anderen Fußballkosmos angekommen ist. Total überfüllt die öffentlichen und zu 99% alle im Schalke-Trikot, und dann wird da schon das Steigerlied und andere Lieder gesungen, und also eine ganz wunderbare Atmosphäre, und das setzte sich natürlich in der Arena dann fort, wenn man da reingekommen ist. Das war so ein richtiger Wow-Effekt. Es gab nämlich da über dem Großraum Essen, Gelsenkirchen und so weiter und so weiter eine Unwetterwarnung mit Orkan und Starkregen und Tornado wurden sogar angekündigt. Das war dann so, was ich jedenfalls mitbekommen habe, nicht der Fall, Gott sei Dank. Aber sie hatten vorsichtshalber das Dach geschlossen über der Arena. Und wenn man dann da so reinkommt und da sitzen 60.000 Leute quasi in der Halle, das ist dann nochmal ein Ticken lauter. Und das Ganze hatte dann auch durch die Temperaturen, die da waren, auch also streckenweise irgendwie tropischen Anstrich irgendwie. Ich weiß jetzt nicht genau, wie warm es unten auf dem Feld war. Also auf den Rängen konnte man es, also war schon schön warm, sagen wir mal so. Jetzt nicht extrem, aber war schon gut warm. Und das ist natürlich eine Atmosphäre, die schon besonders prickelnd dann und so weiter. Und dann diese Darbietung der Störche, also...
Ich wollte gerade sagen, die einzige Unwetterwarnung hätte man den Schalker Spielern wahrscheinlich mit auf den Weg geben müssen, so wie Holstein da stellenweise über sie hinweggefegt ist, aber ansonsten einfach, um im Bild zu bleiben, auf solides Mauerwerk gesetzt hat, mit den entsprechend verbauten Fenstern, durch die man dann mal nach vorne zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Richtung gegangen ist.
Ein sehr schönes Bild. Nur noch ganz kurz nochmal, wir haben uns an dieser Stelle ja auch schon mal unseren Unmut über Fans, Holstein-Fans kundgetan.
Durchaus.
Also ich muss mal sagen, an diesem Abend, ob es jetzt am geschlossenen Dach lag oder grundsätzlich, war es also 1 plus mit Sternchen der Support, sowohl was die Lautstärke anbelangt, vor allem aber auch die stilistischen Elemente. Ob es jetzt am geschlossenen Dach lag, wie gesagt, dass keine Rauchtöpfe oder Raketen oder sonstiges gezündet werden, maybe. Jedenfalls fiel das aus, was ich persönlich ja sehr gut und angenehm fand. Die Unterstützung war, soweit ich das mitbekommen habe, komplett aggressionsfrei. Also es ging wirklich nur um Unterstützung der eigenen Mannschaft, so wie man sich das wünscht. Da gab es auch keine Trennung. Die Stehplatz-Holstein-Besucher waren natürlich in ihrem Block, aber als Sitzplatz, da waren direkt neben uns, waren die Schalker Sitzplatzbesucher. Wenn man dann da ein bisschen gefeiert hat und gejubelt hat, dann kriegte man vielleicht mal einen bösen Blick, aber gut, das ist ja unnachvollziehbar irgendwo. Und das war ja quasi aus Schalker Sicht Majestätsbeleidigung, was da stattgefunden hat. Und das war also super, super angenehm. Eine kleine Anekdote noch auf der Rücktour. Haben wir dann am Bahnsteig in der Straßenbahn Richtung Gelsenkirchen Hauptbahnhof auch nach Kieler getroffen. Die sind dann offenkundig auf der Strecke dahin ausgestiegen, an der Schalker Meile, da direkt, wo die originäre Fankneipe auf Schalke liegt. Da sind draußen schon Bilder am Mauerwerk angebracht von den alten Heroen, Cheppern, Kuzora und so weiter und so weiter. Da jetzt als Kieler reinzugehen, könnte man sich im ersten Moment ja vorstellen, ist ein gewisses Wagnis, ganz falsch, zumindest da jetzt, weil den einen davon trafen wir am nächsten Tag oder am nächsten Morgen am Essener Hauptbahnhof wieder, und der erzählte uns, das war relativ unglaublich, sehr entspannte Atmosphäre und vor allem kostengünstig, weil die haben das Bier ausgegeben bekommen. Wahrscheinlich ist das so auf Schalke, ja. Nehme ich jetzt mal an, der Sieger takes it all. Also gibt's natürlich auch keine Frage, dass man da auch das Bier. Also es war nochmal, war klasse. Und jetzt kommen wir zu der sportlichen Geschichte, die war natürlich auch absolut klasse.
Genau, das war dann natürlich für Holstein total passend in dieser Atmosphäre, in dieser Stadt, die ja Fußball atmet, das ja. Muss man, glaube ich, wirklich so sagen.
Das ist eine ganze Region, ne?
Oder so, genau. Muss ich nochmal auch hinaus, ne?
Umgestiegen sind wir auf der Rücktour dann im Zug in Dortmund. Da fuhren die Dortmunder Fans, fuhren dann zu dem Zeitpunkt gerade zu ihrem Auswärtsspiel nach Bochum. Es ist ja alles dicht beieinander da. Und dann standen da auf dem Bahnsteig Richtung Kiel natürlich auch wieder diverse Holstein-Fans, auch im Trikot deutlich zu erkennen. Und dann feierten die Dortmunder den Kieler Sieg mit Holstein-Holstein-Sprechchören, weil es natürlich der Erzrivale von BVB war, der da einen auf die Mütze gekriegt hat. Also super, echt, das war wirklich lustig.
Und ja auch, haben wir ja auch schon öfter angesprochen, mittlerweile ja eine freundschaftliche Verbindung zwischen dem BVB und der KSV. So. Ein bisschen gegründet auf das Pokal-Halbfinale damals mit der schweren Verletzung, haben wir ja angesprochen, anschließend Genesungswünschen und so weiter von Holstein. Da waren die Dortmunder Fans sehr angetan, auch richtig, wie Holstein sich da trotz hoher Niederlage präsentiert hat, nämlich nicht angefangen hat, irgendwie zu rumpeln und so weiter. Mit Fassung zu tragen. Mhm. Und jetzt in der Folge Colin Kleine-Bekel aus Dortmund gekommen und Leihgabe Tom Rothe, der beide Tore vorbereitet auf Schalke. Das ist natürlich auch eine dieser Geschichten. Ne? Ja. Also das ist geht los mit Timon Weiner, ja. dem ehemaligen Schalker. Timo Becker haben wir da auch schon ja oft drüber geredet. Der hat ja sein Herz für alle Zeiten, das ist, glaube ich, ein Zitat jetzt aus der Dortmund-Hymne, aber er hat sein Herz für alle Zeiten an S04 verloren. Und Tom Rothe als 18-jährige Dortmund-Leihgabe bereitet beide Holstein-Tore zum Sieg auf Schalke vor.
Ja, das erste mit einem Flachschuss, perfekt geschossen, wo wir uns da in meiner Sitznachbarschaft schon vorher gesagt haben, Mensch, da lief das Bällchen schon ein paar Mal vorher wunderbar nach vorne, zieh doch mal vom Strafraumeck ab einer, ne? Der Boden war natürlich durch die Luftfeuchtigkeit, die da unterm Hallendach entstanden ist, schön rutschig, ideal, um mal flach abzuziehen, da macht er das, trifft den Pfosten, super Schuss und Benny Pichlau staubt ab. Noch besser, ich muss ganz ehrlich sagen, und ich will jetzt nicht übertrieben in Schwärmen geraten, erstligareif.
Zu spät.
Ja, erstligareif war das 2:0. Mhm. Eine eingesprungene Grätsche von Finn Porat.
Ja.
Also ganz ehrlich, ja. Hätte ich dem Jungen so in dieser Art nicht zugetraut. Wirklich, der ohne Rücksicht auf eigene Verluste, was
blieb jetzt, ja auch liegen danach dann.
Eine super Grätsche, total fair, dass selbst die Schalker da kurzfristig geklatscht haben, hat damit einen im Ansatz erfolgversprechenden Angriff der Schalker gestoppt. Der Ball wird wunderbar verlagert auf links. Tom Rothe zieht an und spielt einen Querpass, quer durch den Strafraum und Shoto Machino kann dann das Ding da aus naher Distanz ins Netz hauen. Also das war ein Angriff wie gemalt, wie vom Reißbrett.
Ja, und du siehst halt, wie Rothe mindestens anderthalb Sekunden lang den Kopf oben hat,
so.
Wartet, bis Machino hinten den Weg wirklich macht.
Genau.
Guckt genau, wie er ihn spielen kann, total überlegt.
Ja.
Obwohl es ja eine weite Distanz und durch, glaube ich, zwei Verteidiger und Torwart irgendwie durch ist. Mhm. Auch mit Auge, mit Verstand gespielt. Ja,
und technischem technischem Können, ne? Ja. Weil der muss ja auch eine gewisse Schärfe haben, ne?
Ja.
Nicht nur Präzision, der braucht ja auch eine gewisse Schärfe.
Ja.
Wirklich da.
Und an beiden
da geht
Toren
einem das Herz auf.
An beiden Toren exemplarisch, da waren noch ganz, ganz viele andere Szenen, aber an beiden Toren exemplarisch hast du, finde ich, den Unterschied gesehen an diesem Abend zwischen Holstein und Schalke. Holstein war immer in der Situation, haben das solide verteidigt, waren aufmerksam. Beim 1:0 super Schuss. Und aber auch Pichler in der Mitte bleibt in der Situation, im Gegensatz zum Schalker, der nämlich, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wer es war, der dann als Rote abzieht, sieht, ja, der Ball geht irgendwie da Richtung lange Ecke und stehen bleibt.
Ja.
Und Pichler macht diesen Schritt in die Mitte, hat dann natürlich ein bisschen Glück, dass der Ball vom Pfosten genau so in dem Winkel da zu ihm zurückprallt, aber er ist halt drinne.
Ja, das ist das Nächste, das musst du haben, ne?
Genau.
Das ist halt so.
Und
ne?
der Schalker schaltet halt ab. So, und hinzu kommt dann, dass ja bis auf, ich glaube, einen Fernschuss von Danny Latza, der relativ gefährlich war in der ersten Halbzeit und nochmal einen Fernschuss in der zweiten Halbzeit und so zwei, drei Einzelaktionen des besten Schalkers auf dem Platz, Quadraugo, der ein bisschen Betrieb gemacht hat. Darüber hinaus war da nicht viel, ne?
Nein, und deshalb sage ich ja, es wird dann ja auch zum Teil als Entschuldigung aus S04-Sicht ins Feld geführt. Die rote Karte gegen Ron Schallenberg in der 39. glaube ich war es. Sicherlich hat das die Sache für Holstein nicht schwerer gemacht, ich will es mal so formulieren. Aber bis zur 39. hatten sie auch die komplette Kontrolle.
Ja.
Also, und es hätte schon zu dem Zeitpunkt 2:0 oder 3:0 stehen können. Also daher sage ich mal, war es vielleicht eher beim Kabinengang beim Trainerstaff eher die Überlegung, oh, wie kriegen wir das hin, dass die Leute ruhig bleiben, jetzt in Überzahl nicht abdrehen und so. Und auch das haben sie mit einer Reife und einer Cleverness gemanagt, dass es also eine Art war und auch passend zum Jubiläum von Uwe Stöver passte, der ja zum 95. Mal als hauptverhandlicher Sportchef auf der Bank eines Zweitligisten gesessen hat. Also mehr ging ja nicht, das war ja.
Stichwort unaufgeregt, ne? Also das passte dann wirklich wie Arsch auf Eimer sozusagen.
Genau.
Aber das war es wirklich, ne? Und es war auch die rote Karte zum Beispiel. Es ist ja jetzt nicht so, dass Holstein durch die rote Karte, wie du gesagt hast, irgendwie ins Spiel kommt.
Nein.
Sondern auch die rote Karte ist zu 100% erzwungen durch einen fantastischen Schnittstellenpass, einen wunderbaren Lauf von Steven Skripski, wo er einfach im hohen Tempo dann weggeschubst wird. Ja. Der lässt sich auch nicht theatralisch fallen oder sonst was.
Kannst du dir als Ex-Schalker auf Schalke auch gar nicht leisten.
Aber jetzt also nur mal für das Gesamtbild.
Ja.
Ne? Also er wird gefoult, er schlittert da auf dem Bauch eine Runde hin, steht auf, Schiedsrichter Dennis Aitekin sieht sofort, Notbremse, dem bleibt gar nichts anderes übrig, auch wenn es kein böses Foul war, ist einfach so, hat sich auch keiner beschwert. Das ist ja auch von Holstein ausgegangen. Deswegen, auch in der Nachbetrachtung, viele Schalker, zum Beispiel Simon Terodde, auch gesagt, mit dem 0-2 sind wir wirklich noch gut bedient hier und so. Trotzdem fehlt mir da aus Schalker Perspektive ein bisschen auch das, dass es nicht nur daran lag, dass Schalke einen echt gebrauchten Tag erwischt hat und einfach selbst nichts auf die Kette bekommen hat, sondern es lag auch an einem extrem starken Holstein Kiel.
Ja, und die Selbstkritik, die danach aus Schalker Sicht erfolgte, konform gehe ich damit, dass nach vorne nicht viel ging. Kann man jetzt auf die starke Kieler Defensive zurückführen im Verbund, nicht nur einzelne Spieler, sondern im Verbund. Und aber man hätte ja zumindest erwarten können, dass sie die Schalker in der Deckung brauchbar stehen. Und da wurde dann selbstkritisch geäußert, offen wie ein Scheunentor oder sonstiges. Ja. Das hat aber auch Gründe, ne? Mhm. Das muss man auch mal sagen. Ja, man muss nicht so schlecht verteidigen, das meine ich nicht. Aber es hatte auch Gründe, weil es auf beiden Flügeln war Betrieb bei Holstein. Auf der einen Seite, wie erwähnt schon durch Tom Rothe, auf der anderen Seite Pichler, Maschino, Skripski, Finn Porath von hinten, die in die Lücken gestoßen sind. Ein Sander ist da mal reingegangen. Also der Mut zu tiefen Läufen über die Flügel ist da belohnt worden im Rahmen des schnellen Umschaltspiels. Und das hat die Schalker Deckung auseinandergezogen. So wie Holstein da gespielt hat, das spielen nicht viele Mannschaften in der zweiten Liga. Mhm. Egal, Schalker Tagesform hin oder her, das war schon richtig gut. Das muss man sagen.
Auch, du hast ihn angesprochen, Finn Porath auf er hat zwar schon mal gespielt, aber auf etwas ungewohnter Position da als rechter Schienenspieler sozusagen. Mhm. Hat sich ja im Nachgang gesagt, hat sich noch ein paar Tipps von Timo Becker geholt, wie man das denn so macht, da die Außenlinie rauf und runter gaulen, sozusagen, wie ehemaliger Mannschaftskollege von mir immer sagt, rauf und runter gegault. Aber hat er gut gemacht. Also diese Grätsche haben wir angesprochen. Ja. In ein, zwei Situationen kamen wir mal nicht in die Zweikämpfe in der Rückwärtsbewegung geschenkt.
Das ist ja der Hilfe da gewesen dann.
Genau.
Und das ist ja das Entscheidende.
Genau das. Deswegen, also das war wirklich, man kann da ins Schwärmen geraten. Ich habe auch von vielen wirklich langjährigen, jahrzehntelangen Holstein-Beobachtern, ehemaligen Holstein-Spielern gehört. Also so gut habe ich Holstein lange nicht gesehen.
Also das war mit Sicherheit die beste Saisonleistung. Der Sieg, dritte war es ja schon, der am souveränsten bisher in dieser Saison eingetütet worden ist. Also es gab ganz, ganz viele positive Aspekte dabei. Wir können jetzt ja jeden Spieler durchgehen, aber einer kommt für mich im Moment noch immer ein bisschen zu kurz dabei weg. Marco Ivicic erinnert, ich habe dann ab einem bestimmten Zeitpunkt mal speziell auf seine Bewegungen sowohl nach vorne als auch nach hinten geachtet. Ein Raumdeuter, der offensichtlich mittlerweile seine Kommunikationsprobleme und seine Integrationsschwierigkeiten zu Saisonbeginn oder zu Beginn der Vorbereitung einigermaßen abgearbeitet hat. Erinnerte mich fatal teilweise an Jonas Meffert. Hm. Wirklich. Hm. Also das ist unauffällig, aber es gab Ballpassagen, die nicht zu einem spektakulären Angriff geführt haben, aber Ruhe ins Spiel gebracht haben, wo er, sag ich mal, bei 10 Passfolgen in eigenen Reihen 6-mal am Ball war und den Ball immer über 5-6 Meter wieder zu seinem Kollegen gespielt hat. Und genau das braucht es ja auf der 6, die strategisch so wichtig ist, um nach hinten natürlich Räume dicht machen. Und auch das ist ihm gut gelungen. Also da waren wirklich ganz, ganz viele positive Aspekte zu berücksichtigen. Wir dürfen nur nicht abdrehen.
Nee, das stimmt. Aber also auch mit Marco Ivicic, auch das Zusammenspiel mit Philipp Sander, finde ich. Ne?
Ja.
Also das funktioniert wirklich, wirklich hervorragend. Aufteilung sowohl der Räume als auch der Aufgaben teilweise, aber auch sich gegenseitig zu vertreten, eben dieses Unterstützen. Und es ist ja, man hat ja ein bisschen das Gefühl, dass auch die Kieler Spielanlage, wir haben ja drüber gesprochen, sie ist ein wenig defensiver geworden, aus einer etwas tieferen Ordnung. Sie ist aber auch, Stichwort unaufgeregt, ein wenig starrer vielleicht geworden, was jetzt ein Vorteil ist, finde ich. Denn Marcel Rapp hat offensichtlich da ein bisschen angepasst. Man hatte ja letztes Jahr auch so manchmal so ein bisschen das Gefühl, so er will so seinen sehr flexiblen Fußball unbedingt durchdrücken mit vielen Positionswechseln, vielen Rochaden und so weiter. Es ist alles ein bisschen zurückgedreht. Es ist alles ein bisschen einfacher. Vielleicht
angepasst, ne?
Ja, ein bisschen, also jetzt, und ich meine, das klingt dann immer so, als wenn das irgendwie negativ ist. Also
nee, gar nicht.
Also es ist ein bisschen einfacher, es ist ein bisschen starrer, es ist ein bisschen sortierter vielleicht, ein bisschen geradliniger, aus einer wirklich guten defensiven Grundordnung heraus auch effektiven Fußball zu spielen. Nicht nur schönen, guten Ballbesitzfußball zu spielen, spektakulären Angriffsfußball zu spielen, sondern effektiven Fußball zu spielen. Und da kann man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt konstatieren, dass Holstein da schon einen echten Schritt gemacht hat.
Auf jeden Fall. Liegt natürlich auch daran, dass sie die, wir müssen natürlich die Defensive loben, also im Verbund natürlich immer, nicht nur die Einzelnen, sondern im Verbund. Die Aussetzer gegen Magdeburg lassen, das ist, wird passieren. Die Spieler sind zum Teil jung und es wird passieren. Immer wieder werden Aussetzer passieren, aber die Tendenz geht ja in die richtige Richtung. Wenn man jetzt, die Zahlen wollen wir jetzt mal nochmal weglassen, aber es liegt natürlich auch daran, dass du bei der Idee über Umschaltspiel, Steckpässe und so weiter und so weiter, kommt es natürlich auch darauf an, dass du vorne eine Qualität hast. Die Qualität vorne ist einfach gut, ne? Mit Pichler, Maschino, Skripski, Simakala ist gar nicht zum Einsatz gekommen. Also das muss man sich mal vorstellen. Hast noch Fridtjonsson als Rambock für die Schlussphase oder sowas. Also das ist schon ziemlich gut, wenn sie da vom Verletzungspech verschont bleiben.
Fridtjonsson ein bisschen geschont jetzt zu Wochenbeginn im Training. Genau. Also da mal gucken.
Aber nach meinen Informationen ist da fürs Wochenende gegen SC Paderborn fürs Heimspiel eher kein Fragezeichen. Aber es gibt dann noch tatsächlich doch noch interessante Zahlen, was das Defensivverhalten anbelangt. Holstein ist die Mannschaft laut Fußball.de, Bundesliga.de, die sind ja erfahrungsgemäß in ihren Zahlenwerken immer ganz brauchbar. Sie
sollten ihre eigenen Daten im Griff haben.
Ja, also ich habe auch natürlich mitgezählt und es ist deckungsgleich.
Ah, okay, da bin ich jetzt auf die Statistik gespannt, ob ich dir das glauben kann.
Also Holstein ist, viel geht ja in der zweiten Liga über spielt sich in der Luft ab. Das heißt, lange Schläge, Flanken, Standards und so weiter und so weiter. Da ist, was gewonnene Kopfballduelle anbelangt, liegt Holstein, hurra, hurra, mit 104 auf Platz 1 der Liga. Das ist zum Beispiel schon mal eine Ansage, ne? Naja, Eras, kleine Bekel, Schulz, alle, Schulz 1,87, glaube ich, die beiden anderen über 1,90. Becker, wenn er reinkommt, auch 1,90. Also das ist schon dem Ivicic 1,90. Das ist schon mal eine gute Geschichte, dass man da in der Luft durchaus Ligaspitze ist. Interessant ist auch Fouls am Gegner. Auch da liegt Holstein auf Platz 1 mit 62. Jetzt könnte man denken, das ist vielleicht nicht so schlau, aber wiederum falsch, ne? Weil was gelbe Karten und Co. anbelangt, liegt Holstein auch auf Platz 1 mit 5 gelben Karten. Und das heißt, im Umkehrschluss könnte man, nähert sich der Verdacht, dass wenn Holstein foult oder die Fouls sind klug in An- und Abführungszeichen, ein Zeichen von Reife. Natürlich kann ich mal an der Mittellinie einen Angriff unterbinden oder an der Seitenlinie in der torungefährlichen Zone. Und genau das passiert. Deshalb diese relativ hohe Anzahl an Fouls, 62 Ligaspitze, aber gelbe Karten, gelb-rot, rote Karten mit 5 gelben, auch Ligaspitze. Eine gute Entwicklung.
Absolut. Und ja auch ein bisschen das, was man in der letzten Saison vermisst hat und dann dementsprechend ja auch gefordert hat, dass das besser wird.
Genau.
Ne? Also jetzt 4 Gegentore gegen Magdeburg hauen.
Passiert.
Bisschen rein, passiert aber und man muss ja dazu sagen, vielleicht sollte man da eher auf die Art der Schalker Gastfreundschaft umschwenken und lieber den gegnerischen Fans Bier spendieren, statt Gastgeschenke
während der
90 Minuten zu verteilen.
Genau.
Denn da hat ja Holstein in Persona unter anderem Philipp Sander, Thomas Dehne kräftig geholfen in dem Spiel. Nun ist Magdeburg auch, gegen Magdeburg kannst du verlieren, spielstarke Mannschaft, habt ihr ja auch drüber gesprochen. Aber man sieht auch die Entwicklung und einen gewissen Reifegrad dieser Mannschaft, dass man dann halt nach so einem Spiel am Freitagabend unter Flutlicht auf Schalke vor 60.000 einfach wieder Ding macht.
Der erstaunlichsten Erkenntnisse. Ja. Hätte ja auch durchaus sein können, dass man vielleicht ein bisschen verunsichert ist und so weiter und so weiter. Natter, nichts.
Aber das ist ja, also mit Tom Rother haben wir gesprochen mit 18, das ist ja auch eine Augenweide, mit was für einer Souveränität Colin Kleine-Bickel da hinten drin steht. Ne? Also das, als ob der seit 10 Jahren nichts anderes macht.
und immer wieder, man kann diese Geschichte ja gar nicht oft genug erzählen, ist deutscher A-Jugendmeister, Vizekapitän der BVB-Junioren, hat Youth League gespielt, international. In Dortmund findet man für ihn keine Verwendung, nicht mal für die zweite Mannschaft, weil da eben nur die absolute Topgarde unter besonderen Gesichtspunkten der BVB-Entwicklung, wie es dann vielleicht in der Bundesliga weitergehen könnte. Also keineswegs ein Abqualifizierungsurteil, dass er da keine Aufnahme gefunden hat, wenigstens in der zweiten Mannschaft. Dann geht der mit 19 zu Holstein Kiel wechselt er in die zweite Mannschaft in Absprache mit Trainern, Sportchef Stöver und NLZ-Leiter Dominik Peitz, geht in die zweite Mannschaft, kickt da ein Jahr unter dem Radar und ist auf einmal da, als, wie du sagst, als wenn der 10 Jahre nichts anderes gemacht hat. Also diesen Masterplan, dass der so aufgeht, ist natürlich mit ganz vielen Glücksumständen verbunden, keine Verletzung und so weiter und so weiter. Ganz ehrlich, das muss man ja in einem Plakat ausstellen. Sowas kann man, und dass dann ein Spieler in dem Alter diesen Reifegrad besitzt, das durchzuziehen und zu vertrauen, dass die Trainer und alle Beteiligten ihn so fördern, dass er dann auf einmal Stammkraft, ganz ehrlich, da geht einem das Herz auf, was möglich ist.
Absolut.
In diesem Geschäft, wo normalerweise am besten je teurer, desto schöner oder sowas, nach dem Prinzip abläuft, der komplette Gegenentwurf im Grunde zu allem, was man, und jetzt Tom Rothe, ich meine, wenn das so weitergeht, wir wollen jetzt ja nicht fabulieren oder sowas, ne? Platz 3 ist wunderbare Momentaufnahme, aber was diese Nachwuchsgeschichte oder Talenteförderungsgeschichte anbelangt, wenn das so weitergeht, dann muss ich Holstein in den kommenden Jahren relativ wenig Sorgen machen, dass es nicht ähnliche Beispiele, ähnliche Fälle gibt, die dann mit anderen Namen, wo es dann ähnlich zumindest in der Theorie laufen kann. Sensationell.
Ja.
Sensationell.
Ja. Ist natürlich auch dann durch den Erfolg, der sich gerade eingestellt hat. Natürlich, erstens ist der für die Entwicklung von jungen Spielern natürlich unglaublich förderlich, dass du durch Erfolgserlebnisse ja auch eine Bestätigung deiner Herangehensweise bekommst und so weiter. Und zweitens besitzt das natürlich dadurch, dass du jetzt oben mitspielst im Moment in der zweiten Liga, eine absolute bundesweite Strahlkraft, ne? Dass da wirklich gesehen wird, das funktioniert hier und dass die Vereine das sehen und nicht nur Köln und Dortmund, die mehrheitlich bisher mit Leihgeschäften in Holstein gearbeitet haben, aber das zeigt natürlich einiges, ne?
Also bei Beratern und Vereinsverantwortlichen wird der Name Holstein Kiel für ähnliche Transfers, Leihgeschäfte in Zukunft nicht an letzter Stelle stehen, sagen wir mal so. Und das ist doch schon mal ein wunderbares Ausrufezeichen. Und dann kommt noch dazu, Kollege Kleine-Bekel hatte sich sowieso schon entschieden, eben mit diesem Jahr zweite Mannschaft bei Holstein Kiel für den Weg. Tom Rothe dann quasi mit Champions League Erfahrung und Bundesliga Einsätzen bei Dortmund auch lieber diesen Weg. Konnte ich mir aber vorstellen, ist nun in Rendsburg geboren und Eltern leben im Hamburger Randgebiet oder sowas. Da lag natürlich auch eine gewisse geografische Nähe zugrunde bei seiner Entscheidung, hier nach Kiel zu wechseln, auf Leihbasis, auch für ein Jahr. Vielleicht hat er aber trotzdem innerlich gedacht, auch deutscher A-Jugendmeister, jüngerer Jahrgang und so ein, und jetzt in eine zweite Liga zu Holstein Kiel, naja. Also spätestens nach dem Spiel auf Schalke ist dieses Naja gestrichen.
Das glaube ich auch.
Der hat Bock.
Ja.
Der hat Bock.
Absolut.
Er sieht, das ist ja total cool. Ja. Ich spiele vor genauso vielen Leuten wie in der ersten Liga und kann mich hier präsentieren wie sonst was. Besser geht's nicht.
Jetzt habe ich nur eine Frage.
Na?
Wie fangen wir das Ganze jetzt wieder ein?
Ja, wir sind da natürlich obernorddeutsch reserviert. Wir sagen, wir nehmen das Sprech von Uwe Stöver auf.
Ja.
Eine wunderschöne Momentaufnahme. Für ein Zwischenfazit ist es noch viel zu früh. Es werden Rückschläge kommen. Wir freuen uns trotzdem wie Hülle. Und man muss niemanden einfangen. Also hier soll jetzt keiner in Kiel kommen und sagen, pass auf, hier ist jetzt 2020, 2021 die Saison jetzt 2.0. So weit ist es beileibe nicht. Aber es sind viele, viele Anzeichen, dass es eine schöne, eine spannende Saison werden kann. Das ist das, was wir im Rahmen des XXL-Umbruches immer wieder gesagt haben. Das ist mega spannend, aber es ist alles auf Bewährung.
Mhm.
Und es scheint sich zu bewähren, und zwar so zu bewähren, wie wir das, also ich mir zumindest in meinen Träumen nicht so vorstellen konnte.
Ja.
Wunderbar. Das nehmen wir einfach mal zur Kenntnis. Jetzt kommt aber Paderborn.
Ja. Ich bin immer noch bei bei Uwe Stöver tatsächlich, der Pfälzer Uwe Stöver, der süddeutsche Uwe Stöver.
Der Wuppertaler.
In Wuppertaler, Pfälzer, Mainzer, wo auch immer man ihn da verortet, der eigentlich Norddeutscher ist als wir alle zusammen.
Ja, genau.
Aber es stimmt natürlich, nach 4 Spieltagen kannst du auch keine ernsthafte Prognose oder so abgeben. Das ist natürlich völlig richtig. Wir haben ja für uns so den 10. Spieltag mal so als erste Zwischenstation immer genannt. Und da tut er natürlich genau das Richtige, wenn er jetzt erstmal sagt, so, wir gucken uns das jetzt mal an. Es läuft im Moment sehr gut.
Ja.
Da ist man natürlich sehr zufrieden mit. Aber eine Prognose abzugeben ist zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich. Eine Prognose aber gebe ich dir. Ganz im Sinne von Paul Gascoigne, der ja immer sagte, ich mache keine Voraussagen, das werde ich auch nie tun. So nach dem Motto. Paderborn, eine Sache, glaube ich, kann man guten Herzens prognostizieren. Es wird kein 0-0 geben.
Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch.
es ist unvergessen, das 4-4 mit noch 4 Abseitstoren oder keine Ahnung, was ja auch schon in der ersten Minute, zweiten Minute, glaube ich, losging. Ne? Damals mit Patzer von Stefan Teska, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und es entwickelte sich ja eine absolute Achterbahnfahrt. Also immer für Tore gut auf beiden Seiten.
Wir haben aber auch ein Magerkostergebnis auch schon gehabt.
Ja, ne? Das stimmt.
Da waren Ausreißer nach unten.
Ja, das stimmt. Also ich bin mir sehr sicher, dass es kein 0-0 geben wird am kommenden Sonnabend, 13 Uhr, Heimspiel. Und auch als geneigter Fußballfan darf man sich freuen, denn es scheint so zu sein, als könne Max Kruse zum Einsatz kommen und auflaufen im Holsteinsteiner, was so eine schöne Geschichte ist.
Ja, denke auch, dass er eine Bereicherung auf dem Rasen sein wird und hoffentlich nicht so erfolgreich aus Kieler Sicht, dass danach die örtlichen, wie soll ich das jetzt am charmantesten ausdrücken, die örtlichen Zockerclubs nicht Zulauf bekommen. Ja. Nein, das war jetzt ein Spaß. Soll nicht so sein.
Apropos Zockerclub, also eine Geschichte wird, es ist ja bekannt, dass Max Kruse gerne pokert und da ja durchaus auch deswegen schon mal angeeckt ist, weil er dann irgendwie vom Vereinsgelände sich entfernt hat zu diversen Glücksspielrunden mit Bargeld im Gepäck, was dann auf dem Taxisitz liegen blieb und so weiter und so weiter. Nachricht, in Dresden ist eine Bande um 5 Brüder hochgenommen worden, die wegen gewerbsmäßigen Betrugs die Pokerrunden manipuliert haben.
Ach.
Unter anderem mit dabei, angeblich, ne, mutmaßlich, Ronny Gabuschewski, den Namen kennt man aus Fußballkreisen auch, ehemaliger Flügelspieler.
Mhm.
Genau, also Profi kann man schon sagen. Der soll da mit dabei gewesen sein. Und die Generalprobe für diesen gewerbsmäßigen Betrug soll eine Pokerrunde gewesen sein in Hamburg vor 9 Jahren, an der auch Max Kruse teilgenommen hat.
Das war ganz viel Konjunktiv dabei, ne?
Ja, also es geht um eine Pokerrunde vor 9 Jahren in Hamburg. Damals spielte Kruse für Borussia Mönchengladbach und soll in dieser Runde 5.000 Euro verloren haben. Neben ihm saß ein Pokerprofi, Jan-Peter Jachtmann, der um die 20.000 Euro verloren haben soll.
Oh.
Und das soll wohl dann der Testlauf gewesen sein und Einer der Angeklagten hat in dem Prozess, der jetzt gerade läuft, gesagt zu Kruse und dem Profi eben, wenn es ihm nicht auffällt, dann ist es relativ sicher, also machen wir das jetzt. geht da um gezinkte Karten, Infrarotkameras, Bluetooth-Kopfhörer und so weiter und so weiter, wo sie mit Handzeichen dann die Spieler, die dann da gespielt haben, eben versorgt wurden, die Gewinne eingesteckt haben, hat man es brüderlich geteilt im wahrsten Sinne des Wortes.
Oh, sauber, echt.
Also da ist auch Max Kruse jetzt mal wieder außerhalb des Platzes in den Schlagzeilen durch seine Beteiligung an diesem Ding.
Wir wollen uns mal lieber auf das Sportliche konzentrieren, aber die Geschichte ist gut, da kann man nichts sagen.
Genau, das ist halt Max Kruse, ne? Ja. Das ist,
dafür spielt er ja auch die genialen Pässe, die kein anderer
so
kann.
So sieht's aus und dafür ist er ja auch in gewisser Weise beliebt und man hat das ja auch ganz, weil der ist halt nicht so angepasst, wie man als Fan das Gefühl hat, dass viele halt heutzutage sind und der schlägt halt auch mal über die Stränge, ohne jetzt ja irgendjemandem was zu Leide zu tun.
Ja, genau.
Ist einfach ein netter Mensch, der geradeaus spricht ja auch und für einen Arbeitgeber sicherlich kein leichter Arbeitnehmer, aber interessanter Mensch.
Ich glaube, das passt zu Lukas Kwasniok, dem Paderborner Trainer.
Das stimmt. Da gab es ja auch durchaus ja, immer mal wieder was zu erzählen, Auffälligkeiten, nicht gegen Corona geimpft, deswegen mit Maske coachen und so weiter und so weiter.
Urlaubstrips liefen auch nicht ganz
genau, Mallorca ab. Mit Yes. Aber Paderborn, der nächste Club, der eher hoch gehandelt wurde, ja auch von uns tatsächlich, muss man sich jetzt zu diesem Zeitpunkt an die eigene Nase packen und noch nicht so richtig aus dem Quark gekommen ist. Allerdings, also in Düsseldorf gewonnen.
Ja.
Dann, ja, das erste Spiel, da haben wir, glaube ich, damals schon drüber gesprochen,
ja, dass das Platzverweis
0-5 gegen Fürth, muss man auch nicht nehmen. 1-1 gegen Osnabrück ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei.
Nee.
Letzte Woche Kaiserslautern.
Ja.
Also, für die geht's schon ein bisschen darum, die Saison in die richtige Richtung zu drehen. Ne?
Ja, ist ein bisschen Wundertüte, ne? Muss man ganz klar sagen, mit unserem Ex-Capitano Dave Kinzombi. Kimbusi, ich grüße dich. Freu dich wiederzusehen.
Ja.
Am besten allerdings nicht mit dem Sieg, das ist ja klar, nach 90 oder 95 Minuten, je nachdem, wie lange das Spiel dauert. Aber es ist eine Wundertüte und es ist natürlich dann, sag ich mal, ich habe jetzt eben die Luftstärke oder Kopfballstärke von Holstein in Luftzweikämpfen defensiv angesprochen. Das wird gegen Paderborn sicherlich auch nicht unwichtig sein, aber da ist, glaube ich, eher die Maxime, dass man am Boden schnell ist.
Mhm.
Weil Paderborn ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie jetzt nur mit langen Schlägen arbeiten. Da geht es auch um schnelles Umschaltspiel, um Passfolgen und so weiter und so weiter. Also da sind möglicherweise etwas andere Tugenden gefragt im Defensivverhalten, als das gegen Schalke der Fall gewesen ist.
Das stimmt.
Mutmaßlich.
Mutmaßlich. Ja, wie sich so ein Spiel entwickelt, das wird man dann sehen. Ne? Aber klar ist, das ist wieder eine große Aufgabe.
Richtig.
Für Holstein. Es ist aber auf der anderen Seite auch eine große Aufgabe für Paderborn.
So, genau.
Also das ist ja jetzt nicht so, man ist ja auch witzig, ne? Man guckt so ja auch mal interessehalber, was schreiben dann die anderen über so ein Spiel wie von Holstein jetzt so auf Schalke. Und so 80%, vor allen Dingen der überregionalen Medien, da ist halt der Tenor so, Schalke patzt erneut. Ne?
Ja, das hat mich auch gewundert.
Verloren und so.
Hat mich auch und selbst die simplen Kieler Angriffe mit langen Schlägen.
Ja.
Denke ich auch mal, ja, also wenn man sich das mal ganz genau anguckt, so war es jetzt ja vielleicht auch nicht, ne?
Nee, genau. Also,
aber vielleicht haben sie es darauf bezogen, dass Timon Weiner den Ball gerade in der ersten Halbzeit als Torwart 3-4 Mal lang nach vorne geschlagen hat. Aber wenn man dann weiter genau aufgepasst hat, waren das punktgenaue Pässe, speziell auf Pichler.
Ja.
Sensationelle Spieleröffnung.
Und die ja jetzt auch nicht durchgerutscht sind, dann war einer frei, sondern die wurden im Mittelfeld weiterverarbeitet über 2, 3, 4 Stationen und dann wurde der entscheidende Pass gespielt. Ne?
Also unter Langholz verstehe ich schon noch was bisschen was anderes. Das aber da bin ich voll bei dir. Das hat mich auch total gewundert.
Also.
Aber lasse doch, ist doch gut.
Genau.
Holstein fliegt wieder unter den Radar, Platz 3. Die Trainer jetzt wie Kwasniok in Paderborn oder seine Kollegen, die wissen schon, dieses Ding auf Schalke war schon ein Statement-Sieg. Mhm. Ne? Also da gewinnt jetzt nicht jeder mal so nonchalant 2-0. Also das ist jetzt auch nicht der Fall. Ne? Also die wissen schon, dass Holstein da auf einem guten Weg ist und ein überaus ernstzunehmender Gegner, wo man schon ein bisschen Respekt haben kann. Und das ist ja schon toll, dass Holstein sich das erarbeitet hat.
Das glaube ich auch. Die werden mit Respekt hierher fahren, definitiv.
Mhm.
Und uns steht ein weiteres spannendes, interessantes Spiel ins Haus, wo man
definitiv,
wo wirklich, also grundsätzlich vom Spiel alleine her dürfte es ein interessantes Spiel werden. Es dürfte interessant zu sehen, wie diese Entwicklung weitergeht, wie man diesen Lauf konservieren kann. Also da steckt einiges drin.
Und wir sagen auf keinen Fall, spielt ja auch HSV gegen Rostock, also eins gegen, wir sagen auf keinen Fall, dass Holstein die Tabellenspitze
im Bestfall. Nein, das sagen wir
nicht.
Nein, das sagen wir nicht. Sowas sagt man nicht.
Nein, das sagt man einfach nicht.
Obwohl wir ja dürften.
Nee, aber wir machen es nicht. Also ich mache sowas nie.
Okay.
Höchstens letzte Woche oder vorletzte Woche, aber das sonst mache ich das nicht.
Nee, dann mache ich das jetzt auch nicht. Aber nächste Woche vielleicht wieder.
Ja, mal gucken.
Mal schauen.
Aber eher nicht.
Okay. In diesem Sinne.
Ja. War doch ein tolles Schlusswort.
Freuen wir uns auf den kommenden Spieltag, Sonnabend 13 Uhr, hoffentlich vor voller Hütte im Holsteinstadion. Das Wetter im Moment ist ja, finde ich, dafür fast perfekt.
So
es ist nicht zu heiß, das Dach geht hier nicht zu.
Nee.
Und
sind auch keine 60.000.
Genau, aber vielleicht ähnlich laut.
Bratwurst und Bier ist identisch. Die Vorliebe dafür.
Das ist richtig. Man kann sagen, das Bier ist ein anderes, aber das, die Bratwurst wahrscheinlich auch. Früher war es ja mal Tönnieswurst im Holsteinstadion.
Ja, genau.
Ja. Nee, aber solltet ihr nicht dabei sein können, werdet ihr bei uns natürlich fündig, Live-Ticker, Spielbericht, Zensuren, hoffentlich wieder ähnlich gute wie auf Schalke, dann, also hoffentlich, ich sag, dass man eigentlich, wir sind ja objektiv, objektiv geht ja nicht, wir sind so objektiv wie möglich, aber natürlich freuen wir uns, wenn Holstein da ein gutes Spiel aufs Parkett legt und es fällt einem immer leichter, eine 2 zu verteilen als eine 5. Das muss man auch mal dazu sagen. Wie auch immer, Nachspielzeit-Kommentar bekommt ihr natürlich dazu, alles Wissenswerte rund ums Spiel. Und wir sind dann nächste Woche wieder da.
Genau.
Sprechen darüber und gucken mal, wie Holstein, das muss man auch noch vielleicht dazu sagen, sich in die erste Länderspielpause der Saison verabschiedet. Da könnte ein Erfolgserlebnis und eine weiterhin so schöne Momentaufnahme wie das obere Tabellendrittel mindestens oder ersten drei Plätze sicherlich helfen.
Das denke ich auch. Ne?
Dann Opa, vielen Dank.
Sehr gerne.
Wir gucken uns das an am Sonntag. Ihr Richtig. Da draußen auch hoffentlich. Macht's gut, bleibt gesund und dann hören wir uns wieder.
Ciao, ciao.
Tschüss.